Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Es ist wieder schön, in Deutschland zu sein. Nach der längeren Reise in Israel, die vollgepackt war mit zig Stationen an einem Tag. Wir waren ja 10 Tage dort, in Israel, eine in Jordanien. Und ich bin nicht so der Typ, der in einer 82-Mann- und Frau-starken Reisegruppe das Gefühl hat, er pilgert auf den Spuren Jesu Christi hinterher und ist auf demselben Grund. Erstens waren wir das ja nicht, weil Jesus war ein paar Meter unterhalb unserer Erdschicht. Das haben wir dann auch schnell gesehen und gelernt. Es gab natürlich einige Stellen, wo wir sicher sein konnten, dass dort hätte Jesus hergehen können, weil dort die Ausgrabungen so tief waren. Jedenfalls hatte ich nicht das Gefühl, als ich auf dem See Genezareth war, an der Klagemauer, oder an bestimmten Kirchen, die Grabeskirche, also überall, wo irgendwas passiert war, war eine Kirche. Das kann man sich schon mal so vorstellen, dass das jetzt ein heiliger Ort sein soll. Oder heiligeres Wasser. Dass man sich plötzlich hineinfühlt. Ich hatte erstmal, glaube ich, 5 Tage gebraucht, bis es wirklich Klick bei mir gemacht hat. Ey, das ist jetzt gerade wirklich Israel. Das ist nicht einfach nur eine Touri-Stadt und ich bin hier nicht nur mit 82 Leuten, die alle so ein Ding drumhängen haben, Ohrstöpsel und der Guide uns dann was ins Ohr quatscht, weil das sonst nicht alle hören, sondern das ist hier wirklich ein fremdes Land, das kulturell komplett anders ist und auch noch kulturell nicht mal so wie vor 2000 Jahren. Nicht mal ansatzweise so. Das hat es mir schwer gemacht. Es gab dann aber schon eine Situation auf dem See Genezareth, wo wir mit so einem Touri-Schiff gefahren sind, das ist sowieso ganz witzig, hätte man wenigstens schon mal so eine richtige Holzschabracken-Dings nehmen können. Also es war schon nicht das tollste Boot, aber so eine richtige... Ja, wir waren an so einem Museum-Ding nachher, diese Schiffe sahen damals nicht aus wie Schiffe oder Boote, sondern eher wie so ein Stück Holz im Wasser. Und so ein Ding hätte ich gerne gefahren. Jedenfalls gab es diesen Moment, wo wir die Augen zuschließen sollten, und ich bin nicht so der Fan von jetzt macht mal alle die Augen zu und jetzt hört mal auf das, was wir euch vorlesen. Und dann wurde der Text gelesen, wo ich glaube die Stillung des Sturms, und das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, jetzt merke ich, welche Kraft unser Gehirn hat. Du siehst die ganze Zeit, also ich jedenfalls, mit offenen Augen all das, wo Jesus gewesen ist. Plötzlich schließt du die Augen, hörst und nimmst viel mehr wahr und versuchst, dich hineinzuversetzen, wie es sein könnte. Und plötzlich kommen die ganzen Bilder aus Menschen in Gottes Hand und in Jesus-Filmen, die man so kennt. Und man weiß, okay, das sind immer noch nicht die echten Bilder, aber man hat so Bilder plötzlich im Kopf und fühlt sich so langsam hinein. Und dann in dieser Woche, sagt Gudrun, predige mal über das Thema Wiederkunft. Und ich dachte mir vorher, ich möchte über den Punkt Anbetung predigen, im Gemeindeprofil eines unserer Aufträge. Und es hat nicht mal eine Sekunde gedauert, wenn man mit dem Kontext von Israel diese beiden Begriffe hört, Anbetung und Wiederkunft, dass bei mir ganz komische Bilder im Kopf auftauchten. Auch Gefühle von Wut, auch ein bisschen Schmach zu, es kann doch nicht sein, ein bisschen lächerlich machen, danach eher so beschämt sein. Weil in meinem Kopf, so mein Eindruck, der geblieben ist, ist die aktuelle Spannung, die in diesem Land herrscht, zwischen den Religionen. Zwischen Christentum, zwischen Islam, zwischen Judentum. Und damals war es nicht groß anders. Aber das ist so der Eindruck, der am geballtesten dann in Jerusalem auf mich einwirkte. Da gibt es dann Viertel, ein jüdisches, ein christliches und ein arabisches Viertel. Eigentlich müsste es ja Drittel heißen. Nee, Viertel. Drei Viertel. Und in diesen 3 Vierteln war es aus meiner Sicht grotesk, was da an religiösem Zirkus veranstaltet wird. Also man kann es ja auch bestaunen. Diesen Moment hatte ich auch. Aber es ist ja nicht so, dass die Religionen untereinander sich nicht ganz grün sind, sondern in sich selbst sind sie total auch zerworfen, zerstritten, angespannt. Von den orthodoxen Juden bis zu den liberalen Juden, von den Christen, den Kopten bis zu den okay, die Adventisten hatten dort keine Kirche, aber bis zu den Adventisten sämtliche Kirchen, die in sich immer ganz harmonisch sich repräsentieren, aber selbst in einer Konfession ja noch nicht mal grün sind. Das wissen wir als Adventisten ja auch. Und jeder meint, er betet richtig an. Und jeder meint, er hat die Wahrheit. Das kennen wir doch. Und dann dachte ich mir, jetzt über Anbetung und Wiederkunft zu predigen. Das hat mich irgendwie erst schockiert. Weil ich dachte, wir sind hier in so einem Land, wo wir Toleranz etwas größer schreiben, wo wir es aushalten mit verschiedenen Religionen. Vielleicht ist das auch nur eine Illusion und wir tun so, als wenn wir es könnten und können es gar nicht richtig und würden es am liebsten noch mehr wollen. Aber ich dachte mir so, das ist echt der Hammer. Vor 2000 Jahren ist Jesus Christus dort gewesen, hat schon diese Spannung gehabt innerhalb des Judentums und auch den anderen Mischreligionen unter den Heiden, die es da so gab, egal ob es römische, griechische oder sonst auch welche Götter war, die man verehrt hat. Die Spannung waren da. Aber anscheinend haben so die Nachfolger Jesu nicht viel gelernt. Gar nicht viel. So oft hat Jesus betont, seid eins. Und wir grenzen uns aus, grenzen uns ab, sagen, wer drin ist und wer nicht drin ist, wer richtig anbetet. Und beschämt war ich über mich selbst, weil ich wirklich Witze gemacht habe darüber. Also ich oute mich jetzt hier, das war nicht laut, aber so unter Kollegen, dass da Leute Anbetungsformen haben, die mir sowas von fremd waren, bei bestimmten Gegenständen den Kopf hinlegen, alles küssen und das Tuch und noch irgendwelche wichtigen Sachen da dranlegen, wo Jesus gewesen sein soll, weil das dann was überspringen soll. Und ich dachte mir, wieso habe ich das Recht, mich darüber lustig zu machen? Und ihr hättet es ja gar nicht erfahren. Ich könnte ja jetzt so tun, dass ich das nie gemacht hätte. Ich könnte ja jetzt hier so stehen und einfach alles respektieren, aber ich habe mich darüber lustig gemacht. Und ich dachte bei mir, bin ich froh, dass ich nicht die bin. Bin ich froh, dass ich anders glauben darf. Und das kenne ich aus der Bibel. Da ist doch dieser eine Typ, der sagt, bin ich froh, dass ich nicht bin wie der. Und da merke ich, wow, haben wir viel dazu gelernt. Und irgendwann sagt dieser Jesus, der damals gelebt hat, irgendwann werde ich wiederkommen. Ich komme wieder. Und wir stellen das uns immer schön vor und ich stelle mir das so vor, in diesem Kontext, da werden so viele Menschen aus so vielen Völkern gerettet, die überall Grenzen ziehen, nationalistische Grenzen, religiöse Grenzen, Anschauungsgrenzen, ich weiß nicht, welche Grenzen wir alle so ziehen. Und die werden nachher alle dabei sein. Ganz viele. Menschen, die andere Ausdrucksform vom Gebet haben, Menschen, die andere Ausdrucksform vom Glauben haben, vielleicht die sogar eine ganz andere Religion haben, werden gerettet. Die andere Ausdrucksform von Musik haben, andere Ausdrucksformen überhaupt vom ganzen kulturellen Leben. Und jetzt ist es für uns eine Trennung und später soll die plötzlich weg sein. Ja, ich glaube daran, dass das geht, aber es ist doch schizophren, dass wir glauben, irgendwann mal soll es so sein, aber jetzt bitte noch nicht. Das Reich Gottes, ist das schon da? Jesus spricht davon und sagt, es ist bereits da. Und wir sind die Helden. Wir grenzen uns aus. So, wer hinter dieser Linie ist, der ist drin. Ihr seid draußen. Wir ziehen Grenzen, Das könnte jetzt interessant werden. Ah, sehr gut. Kannst du das bitte übersetzen, was du machst? Wir grenzen uns aus. Wir sagen, wer drin ist und wer draußen ist. Und heute werde ich mal ein bisschen radikaler predigen. Noch radikaler als sonst. Ich glaube, dass ein Christ grenzenlos leben muss. Dass es für einen Christen keine Grenzen gibt. Dass es keine Maßstäbe gibt und dass der Mensch nicht das Recht hat, zu sagen, wer drin und wer draußen ist. Dass alles erlaubt ist. Alles. Dass es nicht abhängig ist davon, ob du den Sabbat hältst oder nicht, ob du drin bist. Ob du die dreifache Engelsbotschaft hast oder nicht. Dass du die 28 Glaubenspunkte glaubst oder nicht, die wir nie festschreiben wollten. Dass es keine Grenzen gibt, keine, die dich von einer Person trennen darf. Von Jesus Christus. Wir machen das oft bei Taufen und prüfen vorher, ob er verstanden hat, was ein Adventist ist. Und was wir glauben, und ich bin ja zu Recht Adventist, natürlich glaube ich an die meisten Sachen, die wir offiziell glauben. Und natürlich sage ich jetzt die meisten Sachen, weil wir eine gegenwärtige Wahrheit haben. Und man könnte nicht neues Licht bekommen, wenn man auch mal eine andere Meinung zu was anderem hat. Aber all diese Sachen, wo wir sagen, das sind wir Adventisten. Und das glauben wir, das ist unsere Identität, das ist unsere Grenze. Wenn du dazugehören willst, dann musst du nun mal so weit gehen. Und da haben wir ja auch Unterschiede. Unterhaltet euch über den Sabbat. Wann bist du drin, wann bist du draußen beim Sabbat? Und wir machen diese Grenze und sagen, hier ist die Grenze. Und bei manchen ist sie weiter vorne, bei manchen ist sie weiter hinten. Und wir haben nicht begriffen, das ist meine steile These zum Thema Wiederkunft, dass das drin und draußen abhängig ist von einer Beziehung. Dass du allein aufgrund der Beziehung zu Jesus Christus gerettet bist. Und dass Jesus sogar diese Grenze erweitert. Da sind ja seine Jünger und die sagen, da sind welche, die in deinem Namen Geister austreiben und Menschen heilen und wir haben es denen verboten, weil sie nicht zu uns gehören. Und Jesus sagt, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Und das passt nicht in unser Rahmen. Irgendwann, selbst wenn sich neue Kirchen bilden und wir sind erst 150 Jahre alt, dann fragt man sich, hey, was unterscheidet uns denn? Was macht uns denn aus? Warum denn was Neues? Und Identität ist wichtig. Man muss für sich wissen, was das Besondere ist und welche Erkenntnisse man hat. Aber was ist heilsrettend? Was rettet dich? Was ist das Einzige, das dich retten kann? Ein Gebot? Irgendeine Grenze? Und ihr könnt mir auch vorwerfen, wie Paulus vorgeworfen wurde, naja, dann können wir ja machen, was wir wollen, wenn es keine Grenze mehr gibt. Dann können wir es so richtig krachen lassen. Dann lass uns so umso mehr sündigen, damit die Gnade umso größer sei. Also raus damit. Aber das habe ich doch gar nicht gesagt. Hat das jemand gehört? Paulus hat das damals auch nicht gesagt. Nur weil ich an ein grenzenloses Leben als Christ glaube, heißt es nicht, dass es für mich nicht Sachen gibt, die gut oder schlecht sind. Aber ich habe nicht das Recht, jemanden draußen zu halten oder mich für denjenigen zu halten, der näher dran ist, der mehr drin ist, der mehr gerettet ist als ihr. Ich habe das Recht nicht. Aber wir machen das gerne, oder? Wir ziehen wieder Zäune und sagen, ja, aber das kannst du so nicht sagen, Sascha. Aber. Aber Sascha, was trägst du denn da heute überhaupt? Was ist denn das? Hä? Trägst du da was Katholisches, Evangelisches? Das macht man aber nicht. Auch wenn es ein Anschauungsmaterial ist. Das geht so nicht. Damit bringst du doch was zum Ausdruck. Machst du hier jetzt die Ökumene? Sind wir jetzt schon Teil der katholischen Kirche? Sascha? Damit bist du jetzt draußen, Sascha. Ja? Vielleicht hört ihr mir auch schon gar nicht mehr zu, weil ich das trage die ganze Zeit. Auch ganz interessant. Sascha, das macht man nicht. Als ich da in dem Land war, Israel, dachte ich mir auch, wow, was die für Sachen tragen. Einer prächtiger als der andere. Und endlich mal noch Menschen, die auf den hören, der sowas trägt. Also die dem wirklich hinterhergehen und die Autorität haben. Kleider machen Leute. Hier in Deutschland, ich habe das ja schon länger und an manchen Situationen trage ich das. Und einmal habe ich es getragen, als ich in der Onkengemeinde gepredigt habe. Und danach bin ich zu einem Fußballspiel gefahren. Und die Spieler haben das dann gesehen und haben sich ganz anders verhalten. Ich bin der Schiedsrichter, für die es nicht wissen. Und ich weiß nur, dass einer richtig sauer war über eine Fehlentscheidung. Das habe ich dann auch gemerkt, dass sie falsch war. Und mir den Ball sich holte und mir was sagen wollte und sich auf die Lippe gebissen hat und gegangen ist, weil er mich vorher so gesehen hat. Das hat auch was Positives. Also in diesem Land ist es eher so, ach, das ist ein Geistlicher. Also das ist gar nicht katholisch, evangelisch, wissen die hier schon gar nicht mehr in Hamburg. Das wisst ihr vielleicht, weil ihr religiös aufgeklärte Menschen seid. Die meisten wissen nur, ach, das ist ein Pastor. Aber ist das nicht auch eine Grenze? Hey, ich bringe mich zu erkennen und grenze mich ein, grenze mich aus und will damit sagen, hey, wir können Sachen tragen, wie wir wollen. Wir grenzen immer aus und wir grenzen uns immer ab oder wir machen uns erkenntlich. Darum geht's mir gar nicht. Mir geht's nicht darum, dass wir es natürlich manchmal irgendwie ersichtlich machen wollen. Aber im Kern des Christentums, die Hauptbotschaft, die wir haben, ist nicht das. Nicht diese Grenze. Wenn sich hier jemand taufen lassen will und bei einem unserer Glaubenspunkte sagen würde, da kann ich nicht mitgehen, ist das dann ein Hindernis, getauft zu werden? Ist das dann ein Hindernis, getauft zu werden? Ich bin nicht jemand, der das Recht hat, jemanden den Weg zu versperren, wie Kirchen das oft gemacht haben, wie Religionen das oft gemacht haben, als Türsteher vor Gott. Ich habe nicht das Recht, jemanden den Weg zu versperren, wenn jemand sagt, ich glaube an Christus. Wir tun so, als wenn wir perfekte Christen haben müssten, bevor die Entscheidung überhaupt treffen, mit Jesus leben zu wollen. Wir tun so, als wenn schon alles fertig sein müsste und dann das Leben losgeht und man hier dann natürlich ein perfekter Christ sei, der nicht in Schubladen denkt, der nicht in Israel denkt, bin ich froh, dass ich nicht bin wie du. Oder, ach, bin ich froh, dass ich mehr Licht habe als du, mehr Wahrheit und ihr habt ja noch so wenig Erkenntnis. Wenn ihr erstmal auf den Sabbat wiederkommen würdet, dann. Wenn ihr erstmal das wiedererkennen würdet, dann. Ey, wir betteln, das ist ein Bettel, den wir als Christen manchmal machen. Bettel in Altdeutsch, ein Wettbewerb, den wir hier machen, der für mich zum Schreien ist, der nervt. Ich schäme mich als Christ. Mein Eindruck von Israel ist, dass ich mich schäme. Dass es mir peinlich ist, was wir aus Religion machen. wie wir uns abgrenzen, wie wir ausgrenzen. Und nicht das Bewusstsein haben, wenn wir Texte lesen wie in Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll von Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige, Herr aller Herren. Oh, wir kommen mit diesem schweren Abschluss immer nicht so klar, als weichgespülte Christen. Diese Brutalität Gottes da wieder, erst alles so schön mit Wiederkunft. Man kann sich richtig die Pferde vorstellen, wie er wiederkommt. Und dann dieser Zorn Gottes. Den Zorn Gottes kann ich mir aber auch vorstellen. Es gibt so viele Menschen, die ihre Freiheiten hier benutzen, die sie ja haben, um brutal zu sein. Die Leid über die Erde bringen, wo ich sage, da kann ich auch nicht einfach zuschauen. Aber der Zorn ist nicht meiner. Wir Christen, Moslems und Juden und die anderen Religionen, alle tun oft so, auch wir, als wenn wir das Gericht sein müssten für andere. Dabei glauben zumindest die drei großen Weltreligionen an einen Gott, der denselben Ursprung bei Abraham hat, an den Gott, wo Abraham schon dran geglaubt hat. Alle beziehen sich auf diese Kette, auf Abraham zurück. Aber wir sind ja weltweit nicht zufällig alle Gottes Kinder. Egal, ob du Buddhist bist oder Hinduist und gar nicht an Gott glaubst. Für uns gibt es anscheinend echt einen drin und einen draußen. Von der Beziehung gesehen kann man nicht drin oder draußen sein. Du kannst nicht Tochter und Tochter sein. Nicht Sohn oder Sohn. Nicht Sohn oder Sohn. Das geht nicht. Entweder du bist es und dann kannst du nicht irgendwas falsch machen und dann bist du es nicht mehr. Dann sagst du vielleicht, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Einverstanden. Aber eine Beziehung bestimmt, wer du bist. Und ich glaube daran, dass Jesus wiederkommt. Er beschreibt es hier, dass er auf dem Pferd wiederkommt und dass er auch Zorn hat, aber die Hauptaussage, die da steht, ist, er kommt wieder. Er kommt wieder. Und wir spielen Religion. Er kommt wieder. Und er hat gesagt, was er sich vorstellt, wie sein Volk sein sollte. Wie Gemeinde sein sollte. Ein Volk, das betet. Ein Volk, das nicht betet, dass die anderen so werden wie wir. Das meine ich nicht mit Gebet. Das ist ein komisches Gebet. Ein ganz komisches Gebet. Ein Volk, das erkennt, dass jeder Mensch auf diesem Planeten mein Bruder und meine Schwester ist. Und dass wir den gleichen Vater haben. Dass es keine Grenzen geben dürfte, selbst wenn wir Unterschiede haben. Und so ganz geballt in Jerusalem sitze ich dann da und weil es so warm ist, ziehe ich mich dann natürlich aus und trinke meinen Kaffee im einheimischen Viertel, weil ich nicht Lust habe, die ganze Zeit da mit 82 Leuten rumzuhängen und kapsel mich zwischendurch von der Gruppe ab, um im Einheimischen zu sein und ein bisschen das Leben zu genießen und erinnere mich, das klingt jetzt so, als wenn es weit weg wäre, denke an Hamburg und denke an einen Gottesdienst, den wir haben, den wir bald wieder haben. Jetzt guckt nicht alle so doll. Ich habe das schon mal gemacht und da kamen nachher ein paar Omis zu mir und haben gesagt, warum ich aufgehört habe. Das werde ich auch heute wieder tun, also aufhören. Oh, jetzt muss ich hier mit meinem Headset aber aufpassen. Dürftest du mir einmal kurz helfen? So, jetzt könnt ihr es auch lesen, oder? Könnt ihr es lesen? Ein zutiefst hebräisches Wort, das mehr ausdrückt als einfach nur Frieden und auch Abwesenheit von Krieg, sondern ein Wort, das ausdrückt Gottes Friede. Ein Friede, der nicht von dir kommen kann, nicht von mir selbst. Und wo ich gemerkt habe, was passiert, wenn dieser Frieden kommt? Haben Grenzen dann noch überhaupt eine Chance zu bestehen? Darf es das noch geben? In manchen Gegenden wäre ich jetzt schon entlassen worden für das, was ich heute gepredigt habe. Und ich stehe dazu und ich werde das noch vertiefen. Und das ist mein totales Profil. Ich glaube an keine Grenzen im christlichen Glauben. Ich habe sogar mit Theologen darüber Gespräche und so kannst du das aber nicht sagen. Da muss doch irgendwas sein. Da ist doch irgendwo muss es doch eine Grenze geben. Für mich geht alles über die Beziehung. Und daraus ergeben sich Sachen, die aber auch unterschiedlich sein können. Dass ich mir Grenzen setze vielleicht, die aber trotzdem vielleicht nicht in Ordnung sind. Ja, weil sie vielleicht wieder intolerant sind. Aber trotzdem sage ich da mit gutem Gewissen, ich mache bestimmte Sachen nicht. Aber ich hoffe, dass ich damit nicht den Umkehrschluss mache und sage, wenn du das nicht genauso machst, bist du nicht dabei, bist du nicht drin. Dann bin ich drin und du bist draußen. Ich hoffe, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht so ein blödes Papier einfach nur hat, mit leeren Worten. Jetzt habe ich das auch blöd genannt, das ist auch ganz taktisch unklug. Hier steht in 2. Korinther 4, Vers 15 unter dem Punkt Anbetung, überall soll die Gnade Gottes bekannt gemacht werden, damit immer mehr Menschen Gott danken und ihm die Ehre geben. Wenn ich an die Wiederkunft denke und ich davon überzeugt bin, er kommt wieder, dann bin ich mit all dem, was da passiert ist, nicht nur erfüllt, sondern es kommt als Dank wieder zum Ausdruck. Und ich weiß, dass ich nicht perfekt darin bin. Dass ich ein Mensch bin mit Schwächen und Fehlern, der immer wieder Zäune zieht und obwohl ich an ein grenzenloses Leben glaube, sie immer wieder mache. Ihr werdet mich dabei erwischen in Zukunft. Tut mir leid. Ich bin nur mal ein Mensch. Aber ich möchte es nicht. Und ich möchte sie weniger haben. Und ich möchte aus der Beziehung leben. Meine Prinzipien und Werte und mein Körper und mein Geist und mein Wesen und mein Denken von ihm verändern lassen. Und nicht einfach nur, weil das hier so steht. Und weil das nun mal die Linie ist, die ich überqueren muss. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr nicht die Augen zumachen, wenn ihr wollt natürlich. Aber wir werden jetzt ein Lied hören. Dann könnt ihr für euch darüber nachdenken, da wo ihr jetzt seid, was das heißt. Für dich ganz persönlich.